3, 2, 1.
Jetzt haben wir Eva verloren.
Houston, can you hear us?
Ja, geht's jetzt wieder?
jetzt fangen die hier an zu bohren. Mein Gott.
Das ist auch vielleicht meine letzte Antwort. Kannst du auch wegschneiden nachher.
Es ist echt ätzend. Erst der Rasenmäher, jetzt der Bohrer. Ich fass nicht.
Oder soll ich mich einfach kurz vorstellen?
Schließen Sie Anwendungen, um das Patch anzuwenden.
Das kommt ja später erst. Das wird ja Dietmar mit der KI sein.
Was ist jetzt daran so witzig?
Ich bin jetzt hier undercover. Aber nur wegen des WLANs.
Ich dachte, ihr macht alles mit KI. Da musst du nicht mal im Office sein.
Nee, ich bin die KI. Also.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Folge 50 des Textquartetts. Wir können es selbst nicht fassen. Wir sind in Champagnerlaune, es ist aber noch nicht so weit. Gleich aber danach ist ja die Aftershow-Party, habe ich gehört. Wir begrüßen Sie zur 50. Folge. Wir haben heute was ganz Besonderes. Wir haben 5 Gäste, jeder hat nur eine Viertelstunde. Mal sehen, ob wir die einhalten können. Und danach, da freue ich mich auch total drauf und bin total gespannt, sind Sie ja gefragt gewesen, auf den Anrufbeantworter zu sprechen bei unseren Produzenten We Are Producers. Vielen Dank übrigens an euch, ans Team. Wie Sie die Zukunft des internationalen Steuerrechts sehen. Aber bevor wir da hinkommen, Sie können natürlich auch vorspulen, Sie können ja machen, was Sie wollen, wollen wir aber erst noch mit unseren 5 Gästen reden und wir begrüßen als erstes Wendelin Staats. Hallo Wendelin.
Kannst mich ruhig Wendy nennen, ja. Hallo.
Da ist er. Ich glaube, du warst unser erster Gast, oder?
Ja.
Das ist so. Und man muss heute, glaube ich, feststellen, nach 15, wenn das jetzt die 50. Folge ist, dann kann das nicht der schlechteste Start gewesen sein, Wendelin. Ja. Die Grundidee der heutigen Folge ist ja, dass wir mit Gästen aus der Vergangenheit über die Zukunft sprechen, ohne dass wir die Vergangenheit auslassen. Wir wollen also jeden Gast fragen, was denn aus dem Thema, was wir mit ihm besprochen haben, geworden ist. Manchmal mehr, manchmal auch weniger. Und wir wollen wissen, was ist aus der Person geworden in den letzten 50 Folgen? Wie hat sich vielleicht die Person verändert? Und natürlich zum Schluss den Blick nach vorne wagen. Was passiert im Steuerrecht vielleicht innerhalb der, sagen wir mal, nächsten 50 Folgen? Wendelin, mit dir haben wir begonnen und wir haben uns damals beschäftigt mit der Hinzurechnungsbesteuerung. Ich meine, das dunkel in Erinnerung zu haben, dass wir gerade mit den ATAT-Änderungen, ich glaube sogar fertig waren und wir versucht haben zu verstehen, was ist da eigentlich passiert, inwiefern passt das zur ATAT, an welchen Stellen passt es vielleicht nicht zur ATAT. Wenn wir jetzt zurückgucken, wie viele Jahre ist das eigentlich her? 4 Jahre? 5 Jahre?
4,5.
4,5 Jahre her. Der Geist ist besser vorbereitet als ich. Das kommt öfter vor. Die Hörer werden das mitbekommen. Was ist aus der Hinzurechnungsbesteuerung in den letzten 4,75 Jahren geworden? Als erste offene Frage.
Ja, also wir haben das, was damals eigentlich schon auch als Gesetzentwurf kursierte, das ist ja dann auch tatsächlich passiert. Allerdings hat das werdet ihr auch mitbekommen haben, länger gedauert als geplant. Ich glaube, unser Gespräch war tatsächlich irgendwie im
Oktober,
November irgendwie um den Dreh 2020. Das habe ich übrigens nochmal nachgeguckt vorhin aus Gründen, zu denen ich nachher was sagen kann. Weil das Gesetz ist ja das ATAT-Umsetzungsgesetz 2021. Also das ist dann
verspätet.
Ja, war damals eigentlich schon verspätet, ne? Das hing damals ja schon ja irgendwie in den Seilen irgendwie, keiner wollte richtig. Das ist damals schon nicht so einfach gewesen in der damaligen Koalition offensichtlich. Und seitdem hat sich eigentlich maßgeblich vor allem geändert, vielleicht 2 Dinge kann ich sagen. Das eine, dass es dann in 2022 nochmal eine Absenkung der Niedrigsteuergrenze im Mindeststeuerrichtlinienumsetzungsgesetz gegeben hat, die ja beim ATAT-Umsetzungsgesetz einer der Gründe war, warum das so lange hing, weil man sich da immer nicht einigen konnte. Und dann hat man es nachher eben doch noch nachgeschoben. Und das Zweite ist, würde ich sogar jetzt schon sagen, das ist ein bisschen vielleicht ein Thema für danach eigentlich erst, weil du irgendwie von Ausblick auch gesprochen hast, man vielleicht auch derzeit wieder so ein bisschen überlegen muss, inwieweit es dann Revival solcher Regelungen wie HZB und so weiter geben kann. Das würde ich sagen, so vielleicht brandaktuell nicht uninteressant mit Blick auf den ja doch mehr oder mehr im Scheitern befindlichen Multilateralismus.
Du sprachst das an, die Absenkung der Niedrigsteuergrenze. Darüber ist ja nun im politischen Berlin und Deutschland vielfältigst erschöpfend bis zum Anschlag diskutiert worden. Als es dann soweit war, waren die Jubelschreie, waren gar nicht so groß, wie man sie eigentlich hätte erwarten können, dass man das endlich geschafft hat, was, glaube ich, ja auch folgerichtig war. Aber die Diskussion rund um die Hinzurechnungsbesteuerung ist nach meinem Empfinden seitdem etwas abgeflacht. Die Kritik ist nicht mehr ganz so groß, weil schlicht und einfach nicht mehr ganz so viele durch den Steuersatz erstmal in den Verdacht fallen, dass sie in den Anwendungsbereich kommen. Ist das auch dein Eindruck oder kriegst du genauso viele Zuschriften wie vorher?
Also wir haben ein bisschen die Baustelle Paragraph 13, wo, glaube ich, Musik drin ist. Das ist ja auch eine Regelung, die in mancherlei Hinsicht doch auch eine Neuerung hat im Vergleich zu der Vorgängerregelung. Die ist ja
Kapitalanlageeinkünfte.
Und wir haben auch im Detail so bei der Einkommensermittlung hier und da ein paar Baustellen, die eigentlich mehr im nationalen Recht zu suchen sind. Also ein Stichwort wäre beispielsweise so Drittstaatsabspaltung und Korrespondenzprinzip und solche Sachen, die natürlich, wenn man da Probleme im 8b, im Nationalen hat, dann werden die auch in den 10 in die Hinzurechnungsbesteuerung übertragen, in tiefer gestaffelten Situationen. Und da sind so ein paar Baustellen, weil da hilft halt auch 15% nicht, weil da ist man ja dann immer bei einer Nullbesteuerung. Und genau, das habe ich schon so mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, das ist vielleicht doch auch seit 2-3 Jahren eigentlich so ein Dauerbrenner, dass man viel meint, die HZB aus den Konzernen raushalten zu wollen, indem man eben das Argument vorträgt, man möge vor allem dann eben auch auf EU-Ebene durchsetzen, dass der Artikel 7.8 nicht mehr gilt für Mindeststeuerkonzerne. Das ist so eine Diskussion, die vielleicht auch noch immer noch auch aktuell ist.
Die haben wir ja auch gelegentlich hier im Podcast mal geführt. Braucht es, wenn man die Mindestbesteuerung hat, gleichzeitig noch eine HZB oder reicht nicht eines davon? Und wie kann man das eigentlich aus? Kann man das rechtfertigen, dass man nur bis zu einer Umsatzschwelle von 750 Millionen dann eine Hinzurechnungsbesteuerung macht und darüber hinaus nicht mehr? Brutal spannende Frage, ja, weil ist die Mindestbesteuerung nicht sowas wie eine Super-HZB? Alles total spannend. Jetzt müssen wir uns ja noch, das ist ja der erste Durchgang, jetzt müssen wir uns noch so ein bisschen warm laufen, Nelin. Jetzt haben wir die persönliche Frage, die wir sonst an den Anfang stellen, übersprungen und wie das mit dir so ist, man springt sofort in die Fachlichkeit. Was hat sich denn bei dir in den letzten 50 Folgen verändert? Beruflich natürlich.
Also was meine Funktion rein beruflich, wollte gerade von meinen Schulterproblemen reden, aber lasse ich das mal. Beruflich hat sich.
Das ist ein anderer Podcast.
Ja, in meiner Funktion im BMF eigentlich erstmal gar nichts geändert. Also wie du vorhin formuliert hast, weder ein mehr noch ein weniger. Bin da braver Finanzbeamter und habe auch formal gesehen das gleiche Referat. Allerdings hat sich inhaltlich ein bisschen was geändert. Ich mache keine Verrechnungspreise mehr seit Sommer 22. Ich mache dafür die Mindeststeuer, eben diese 101 Paragraphen als letztlich neue Zuständigkeit, die es ja vorher in der Form nicht gab. Und auch neu das noch gar nicht so, damals auch schon gar nicht so alte Steuerbasenabwehrgesetz, was dann prompt auch ziemlich viel Ärger gemacht hat, weil ja dann auf einmal Russland auf die Liste gekommen ist. Und ja, das hat sich vielleicht so, und ich habe natürlich, gerade überlege, einen natürlich auch mit mir durchaus befreundeten, netten Abteilungsleiter an einen unseriösen Berater abgeben müssen, der sich selbstständig gemacht hat. Und außerdem habe ich, wenn ich jetzt mal nachzähle, 1, 2, 3 neue Minister erlebt seitdem, beruflich. Und seit heute, hat sich heute vorgestellt, auch 2 neue Abteilungsleitungen. Genau.
Wir kommen bei das Bashing an der Seite, lasse ich ganz gekonnt abprallen. der inhaltliche Tausch, Verrechnungspreise weg, Mindeststeuer, Steueroasenabwehrgesetz dazu, war das ein guter Tausch?
Nö.
Möchtest du das ausführen?
Das ist auf
ja, das Mindeststeuergesetz, das stellt einen schon auch administrativ natürlich für große Herausforderungen. Das ist alles politisch übrigens von allen Beteiligten immer gewollt gewesen. Das wird heute immer gerne so ein bisschen vergessen. Ich weiß so, wie vor 6, 7 Jahren auf irgendwelchen Panels die Leute auch mal gesagt haben, man muss alles multilateral machen, man muss es abstimmen und so weiter. Heute will es keiner gewesen sein. Aber das, ich fand auch die Verrechnungspreise eigentlich immer ganz interessant. Wobei die natürlich auch deswegen interessant sind, weil sie einfach viele, viele Probleme nach wie vor machen, die man eigentlich irgendwie auch gerne mal versuchen würde zu lösen. Durch die Transaktionsbezogenheit ist da einfach vieles nicht gut.
Ja. Ich glaube, dieses grenzüberschreitende Element ist einfach störend daran, ne?
Genau.
Kann man das nicht hören.
Ja.
Du hast ja Multilateralismus angesprochen. Wir haben ja, ich glaube, an dem Tag nach der Einigung im Inclusive Framework mit Martin Kreinbaum aufgenommen. Und ich glaube, ich sagte damals in der Aufnahme, dass das doch ein Paradebeispiel für Multilateralismus ist. Jetzt haben wir mit Sandy heute ja auch noch jemanden zu Gast, mit dem wir auch nochmal über die US-Entwicklungen sprechen wollen. Und ohne da zu viel vorwegzunehmen, ist ja, glaube ich, dieses Thema Multilateralismus nicht nur mit Blick auf Steuern, sondern auch, glaube ich, in anderen Politikfeldern eins, was jetzt nicht gerade so besonders en vogue ist. Ja, es geht mehr wieder um den Nationalstaat. Wenn man das aufs Steuerrecht runterbricht, hast du ja schon gesagt, na ja, da könnte jetzt auch die Hinzurechnungsbesteuerung wieder eine neue Bedeutung bekommen, weil du auch das Gefühl hast, dass die Mindeststeuer eben doch nicht die Global, wie auch immer, wie heißt es immer so schön, Playing Field für International Taxation sein wird?
Nee, das hast du mir jetzt so ein bisschen in den Mund versucht zu legen. Das würde ich so nicht sehen. Ich bin auch jemand.
Hat nicht geklappt.
Nee, ich würde auch immer die Mindeststeuer eigentlich im Grunde genommen nach wie vor für einen richtigen Weg halten. Ich finde das auch nicht schön, was da jetzt gerade so passiert mit Blick auf auch die USA, die da eben doch ausscheren und viele Dinge dann eben auch noch weiter verkomplizieren. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, wie kriege ich jetzt die Amerikaner da raus aus dem System, ich muss mal erstmal wieder neue Regeln schaffen, neue Guidance der OECD. Aber an sich bin ich nach wie vor einer von denen, die sagen, das ist an sich im Grunde eine gute Idee, an der es sich auch lohnt, weiterzuarbeiten und die weiter ja, irgendwie gangbarer zu machen. So, nicht ausschließend, sage ich mal, oder auch nicht die Augen verschließend davor, dass das alle Beteiligten vor sehr große Herausforderungen stellt. Also das würde ich auch niemals in Abrede stellen. Das ist einfach ist so. Insofern mache ich es vielleicht auch ganz gerne und dann ist es vielleicht auch mit dem Tausch zu den Verrechnungspreisen okay gewesen. Zumal man dann natürlich irgendwie auch noch, ja, es ist ja auch nicht uninteressant, so viel Neuland. Ne? Aber vielleicht noch ein kleiner Gedanke, wenn man über die HZBS Revival nachdenkt, weil du auch eben noch mal angesprochen hattest, dass man, wie rechtfertige ich eigentlich dann die einen da, die kriegen das Regelwerk, die anderen das. Ich hätte auch immer gedacht, man müsste drüber nachdenken, die HZB dann heranzuführen an die Mindeststeuer, vielleicht nicht, was die Bemessungsgrundlage angeht und viele komplexe Regelungen der Mindeststeuer würde ich weglassen, aber es ist natürlich im Grunde genommen systemwidrig, einen Motivtest zu haben, es ist systemwidrig, einen Aktiv- oder Passivkatalog zu haben. Über solche Dinge würde man dann in der Zukunft vielleicht mal diskutieren können, wenn es nach mir ginge.
Das ist ja eine Erweiterung der Mindeststeuer auf Unternehmen unter 750 Millionen faktisch wäre, ne?
Ja, vor allem auch im Bürokratieabbau. Also ich bin sehr großer Freund von Bürokratieabbau, weil wenn man sich anschaut, wo macht die HZB administrativ Probleme für alle Beteiligten, das ist immer der Motivtest und der Katalog. Ne? Da wird am meisten drüber gestritten. Und Bürokratieabbau ist übrigens auch etwas, wo ich denke, dass da sehr alle irgendwie und jeder in seinem Bereich auch schauen sollte, ob er da irgendwie einen Beitrag leisten kann.
Ja gut, und die sagen wir mal, Kalkulation nach deutschem Steuerrecht, die ist sicherlich auch administrativ herausfordernd und die würde ich jetzt mal in diesem Gedankenspiel eintauschen gegen eine ganz neue Berechnung, die eben auf dem Handelsrecht aufsetzt. Also es ist schon qualitativ natürlich dann also spannend.
Ja, das ist jetzt ein bisschen schnell dahergesagt, glaube ich. Das müsste man sich schon im Detail angucken, wie das passt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese nationale Bemessungsgrundlage derzeit so ein Riesenproblem ist, aber auch da kann man sicher alles Mögliche nachdenken. Wäre ich jetzt auch offen für. Aber das, was wir jetzt gerade so besprechen, ist, glaube ich, echt Zukunftsmusik. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie aktuell auf der Agenda bei irgendwem.
Klar.
Höchstens, wenn man über die Cluttering nachdenkt und über ATTAT-Reform und so, da müsste man über sowas vielleicht auch mal reden auf EU-Ebene.
Aber wo wir genau dabei sind, Zukunft, in welche Richtung, also ein bisschen hast du es ja schon gesagt, was deine Hoffnung ist, aber was glaubst du, wo es hingeht? Also wird das wirklich die Cluttering, Vereinfachung, Anpassung geben oder jetzt scheren alle außen, dass du wirst dann auf einmal nicht mehr für die Mindeststeuer, sondern für die neue Digitalsteuer zuständig? Wo sind wir in 5 Jahren?
Ja, oder die neue, weiß gar nicht, wie man die nennen kann, diese neue 50 Millionen Umsatzkonzernsteuer, die, weiß jetzt, wenn euer Podcast ausgestrahlt wird. Ich kann das, glaube ich, offenlegen, dass heute der 14. Juli ist. Ja. Und gestern oder vorgestern hat ja die Kommission da so Ideen, ich habe es in der Zeitung gelesen, also mehr weiß ich da auch nicht, solche Sachen. Ja, klang jetzt für mich auch nicht irgendwie als Vereinfachungsvorschlag. So. Ich habe eigentlich schon die Hoffnung, dass man da sich zusammen, übrigens in allen Bereichen, ne, irgendwann biegt man als Land auch irgendwo mal insgesamt ganz falsch ab. Ne? Und da muss man, das sollte man vielleicht auch verhindern. Ich finde das immer, jetzt ein bisschen sachfremd, ne? Aber ich finde manchmal so Experimente im Privaten ganz lustig. Egal welche, ich habe in meinem Freundeskreis durchaus auch dem Kommunismus nicht abgeneigte Freunde. Und welche, die dann vielleicht eher super wirtschaftsliberal unterwegs sind. Aber ich habe noch nicht keinen getroffen, der nicht sofort einsehen würde, dass das Rentenalter hochgesetzt werden muss. Ne? Also mal so als Beispiel, aber keiner macht es irgendwie. Und das ist so ein bisschen das, dass man irgendwie dann das mal machen muss. Ne?
Wir sind ja zum Glück nicht in Frankreich, wo dann allein wenn man das Wort Rentenalter hochsetzen, sprich der ganze Staat lahmgelegt wird.
Ihr habt natürlich wahrscheinlich immer nur so, ihr seid ja in eurer reichen Beraterbubble.
Genau.
Aber wenn man.
Schon richtig. Also,
aber das kann man tatsächlich, wenn man mal so rumfragt, ne, dann gibt es viele Dinge. Also wenn man rumfragt, was weiß ich, das ist jetzt auch völlig irre, dass jetzt die Körperschaftsteuer auf 10% absenkst und dann Immobilienkörperschaften nur noch 10% Steuern zahlen sollen. Das, wenn man das einem Normalsterblichen versucht zu verkaufen, dann glaubt dir das keiner.
Ja.
Kannst ja mal, könnt ihr mal machen in eurem Freundeskreis.
Irgendwie rumfragen. Fall hatte ich letztens auch, das konnte ich selbst, wenn ich ehrlich bin, nur schwerlich glauben. Da haben wir eine GbR, die optiert jetzt zur Körperschaftsbesteuerung. Die macht nur Vermietung und Verpachtung, schüttet nicht aus, zahlt dann, wenn das alles so kommt, nur noch 10% Steuern in Deutschland. Da bekomme ich irgendwie auch so ein Gefühl, wo ich mir denke, passt das eigentlich zusammen?
Ja, ja, da schließt sich übrigens der Kreis zur HZB, da müssen wir halt dann den Motivtest abschaffen und dann können wir, das können wir nur rechtfertigen mit einer Inländeranwendung und dann gibt es auch wieder Anwendungsfälle.
Ja.
Und dann ist auch die Niedrigsteuergrenze 15% wieder doch okay, ne?
Und wo man dachte, dass jemand mit HZB, Mindeststeuergesetz, Steueroasen, Abwehrgesetz genug zu tun hätte, kommt er doch immer wieder auf Ideen, wie er sich noch mehr zu tun verschaffen könnte. Wendelin, sensationell. Jetzt wollten wir mit jedem ungefähr eine Viertelstunde machen und wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist die schon, die läuft unerbitterlich.
Ich wollte noch eine Antwort geben auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, ganz allgemein, was sich verändert hat, weil mir das auf dem Weg hierher aufgefallen ist. Wir haben deswegen habe ich nämlich gewusst, warum wir uns getroffen haben, Ende 2020. Das war eigentlich die Hochphase von Corona. Und da haben wir hier zu viert in diesem Studio gesessen, in dem ich jetzt gerade sitze. Fünf Jahre später, kein Corona mehr. Wer sitzt in dem Studio? Ich alleine. Und keiner ist mehr hier. Ihr seid alle zugeschaltet. Auch nur, weil das Mikrofon bei der Post irgendwie untergegangen ist auf dem Weg zu mir. Und das ist auch eine echte Veränderung in den 5 Jahren. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Ja. Selbst während Corona haben wir hier noch gesessen eigentlich, hat man sich so hingekämpft hier. Und das hat sich schon sehr geändert auch. Ja. Das ist mir nochmal so auf der Herfahrt aufgefallen.
Und das ist ja auch im Job so, ja, immer mehr Homeoffice, man sieht die Leute kaum noch, man trifft sich weniger, man macht Konferenzen online, man trifft sich auf Konferenzen weniger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fehlt da was, ja. Ich bin nicht der Typ, der nur wie so ein Nomade vor seinem Computer sitzt. Ich habe echt Spaß daran, Menschen zu treffen. Deswegen fahre ich auch jeden Tag ins Büro. Ob das hier die Mitarbeiter freut, weiß ich nicht so genau, aber ich zumindest habe Spaß daran.
Bringst du sie auch ins Büro zu fahren?
Ja, die kommen eigentlich auch ganz gern, ja. Das ist eigentlich auch ein guter.
Und warum bist du dann heute nicht hergekommen und lässt mich jetzt hier so ganz?
Ich war heute schon im Prenzlauer Berg, das stimmt, ja. Insofern, es hätte sich fast angeboten, aber ich, zwischendurch musste ich nochmal weg, ja. Aber du hast uns alle erwischt damit. Du wolltest uns ja eigentlich nur anzählen, dass wir vor 50 Folgen es noch geschafft haben, zu dir ins Studio zu kommen.
Ja.
Heute mühen wir uns nicht mehr dazu.
Insofern, bei der 100. machen wir das und dann machen wir es live.
Den Treffer hast du voll und ganz versagt. So, wir, Wendelin, wir danken dir trotzdem, dass du in unser Stammhaus gekommen bist, um mit uns digital eine Aufnahme zu machen.
Aber auch ein Wasser bekommen.
Ja, sehr gut. Schönen Dank ans Studio. Vielen Dank, Wendelin, dass du uns nochmal besucht hast, dass du uns einen kleinen Überblick gegeben hast, was passiert ist, was passieren könnte. Und du wirst für immer in die Annalen eingehen als erster Gast unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank.
Ja, war ich gerne. Und auch heute. Danke für die Einladung. Tschüss.
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 Nachdem wir den lieben Wendelin jetzt aus dem Studio gekickt haben, begrüßen wir nunmehr rein digital unseren zweiten Gast. Mit ihr haben wir im Jahr 2021 aufgenommen, Folge 8. Und seitdem hat sich bei ihr quasi alles verändert. Vom Namen zum Tätigkeitsort hin, wahrscheinlich auch zur tatsächlichen Tätigkeit. Wir begrüßen zurück Dr. Franziska von Vreden und wir freuen uns ganz besonders, dass du dieser Einladung wieder gefolgt bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr hättet mich hier auch als völlig neuen Gast verkaufen können.
Ja, genau. Ja. Immer nur dich, die ganze Zeit und wird immer wieder neu.
Du bringst uns auf Ideen, ja, du bringst uns auf Ideen. Unsere Idee ist ja, so ein bisschen die alten Gäste einzuladen und zu fragen, was hat sich bei den Personen verändert, weil wir ja auch immer so ein bisschen hinter die Kulisse gucken wollen, was steckt da für eine Person dahinter, aber auch natürlich inhaltlich. Bei dir, glaube ich, fragen wir dich mal ganz am Anfang, was hat sich bei dir persönlich verändert und was hat sich an deinem Tätigkeitsfeld verändert, bevor wir dann vielleicht zum Inhalt übergehen?
Ja, also persönlich, um das mit dem Namen aufzuklären, ich habe geheiratet.
Herzlichen Glückwunsch.
Und danke.
Herzlichen Glückwunsch.
Insbesondere an den Ehemann.
Ja, das gebe ich gerne weiter. Natürlich immer ein bisschen risikobehaftet, in meinem Alter den Nachnamen zu ändern, aber da habe ich gedacht, all in.
Ja.
Und mein Mann und ich, wir sind ja Mitherausgeber auch eines Buches Handbuch zur Betriebsführung. Eva, da hast du ja auch mitgeschrieben. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, aber da hat mein Mann damals gesagt, wieso, der Name stimmt doch. Also jetzt auch dem Ruschka Peters von Vreden wird jetzt demnächst der Ruschka von Vreden. Und damit waren die letzten Bedenken ausgeräumt, den Nachnamen zu ändern.
Da müsst ihr euch dann nur noch einigen, wer von, sagen wir mal, dieser Aufreihung dann als erstes von euch beigeht. Ja?
Ja, das kann man ja dann einfach nach dem Anschlussbuchstaben machen. Genau. Ja, und du hattest es gesagt, örtlich. Ich wohne privat immer noch in Hamburg, aber die Pendelrichtung hat sich geändert. Ich pendel nicht mehr nach Münster, sondern nach München. Und ich bin seit Anfang 23 am Bundesfinanzhof in München. Und damit hat sich auch meine Tätigkeit inhaltlich völlig verändert.
Diejenigen, die Folge 8 gehört haben, haben dich vielleicht, so wie ich, als Telefonrichterin in Erinnerung, dass du gesagt hast, naja, ich bin dann jemand, der mit den Parteien im Zweifel auch gerne mal telefoniert, um die Sache voranzutreiben. Ja, wie viel telefonierst du heute noch?
Ja, die Zeiten sind vorbei. Das Telefon ist im Endeffekt nicht mehr so das Mittel der Wahl. Das liegt vor allem daran, dass die Fälle ja praktisch ausgeschrieben sind, wenn sie zu uns kommen. Es wird natürlich noch, die Revision wird nochmal begründet und erwidert, aber all das, was ich telefonisch beim Finanzgericht regeln konnte, das waren ja insbesondere Sachverhaltsfragen oder Fragen, wie den Verfahren Fortgang gegeben werden soll. Und dadurch, dass beim BFH keine Sachverhaltsermittlung mehr stattfindet, beim Revisionsgericht, ist das Telefon auch nicht mehr so hilfreich, wie es am FG war. Wir nutzen es noch mit Terminsabsprachen insbesondere, aber ich habe auch die Male, die ich telefoniert habe, festgestellt, dass auch auf der Empfängerseite jemand so richtig drauf eingestellt ist, dass der BFH anruft.
Ja. In der letzten Folge hattest du ja erwähnt, Franziska, dass die Parteien durchaus Hemmungen haben, die FG-Richterin anzurufen oder wenn die FG-Richterin anruft. Wir hatten schon im Vorfeld gesagt, die Hemmungen sind sicherlich nicht gesunken, wenn jetzt eine BFH-Richterin anruft.
Ja, das stimmt. Also es kommt auch von außen wenig telefonische Kontaktaufnahme. Das liegt daran, dass die Geschäftsstellen sehr vieles übernehmen. Ich hätte persönlich kein Problem damit, wenn der ein oder andere Anruf auch durchgestellt wird. Die Frage ist immer, was man dann tatsächlich sagen kann. Also wir treffen ja alle Entscheidungen mindestens zu dritt. Die Zulassungsbeschwerden werden in der Dreierbesetzung entschieden, natürlich jede Revision zu fünft, sodass das, was ich alleine sagen kann, auch nicht mehr die Aussagekraft hat, die es hatte, als ich als Finanzrichterin erstmal praktisch in den ganzen Verfahrensablauf selbst gesteuert habe. Also das hatte ich, glaube ich, damals auch gesagt, beim Finanzgericht werden ja ohnehin nur 20% der Verfahren am Ende durch Urteil entschieden. Da hat der Berichterstatter, die Berichterstattung eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Bedeutung im Verfahrensablauf bis zu einer möglichen mündlichen Verhandlung.
Macht es dir noch mehr Spaß als vorher?
Macht anders Spaß.
Okay.
Macht anders Spaß. Also der Austausch mit den Beteiligten, der ist ja praktisch weggefallen, aber es ist ein ganz anderer Austausch im Senat. Ein viel intensiverer Austausch über die Fälle. Das macht super viel Spaß. Und es ist eine viel vertieftere Auseinandersetzung mit den Fällen. Damit will ich nicht sagen, dass man sich am Finanzgericht die Fälle nicht auch intensiv angeschaut hat. Aber das war von bis. Ne? Das konnte ein einfacher Werbungskostenfall oder ein Kindergeldfall sein, eben bis hin zu solchen Fällen, wo man schon bei Eingang den Eindruck hatte, das ist ein Fall, der eine Revisionszulassung braucht und auch eine vertiefte Auseinandersetzung. Jetzt ist jeder Fall, bedarf dieser intensiven Auseinandersetzung als Berichterstatter im Senat, in der Beratung, und das macht großen Spaß.
Und jetzt hast du ja, ich glaube, wir alle, ich hatte so ein Hintergrundgeräusch, da werden unsere Zuhörer werden das natürlich wieder nicht hören, weil das Studio das so perfekt vorbereitet. Aber ich hatte so ein Brummen gerade, macht ja nichts. Dann brumme ich jetzt weiter. Du hast ja, wir alle sind ja so ein bisschen ertragssteuerrechtlich geprägt, und du hast ja das große Glück, dass du im 8. Senat gelandet bist, der sich ja zumindest mal auch mit Ertragssteuern beschäftigt, ja. Und die Ertragssteuerrechtler sind ja immer so 1., 4., 8. Senat, so da, ne, mit allem anderen, naja, vielleicht 11 noch, aber mit einem anderen können wir ja immer nur eingeschränkt was anfangen. Hast du darauf hast du ja wahrscheinlich keinen Einfluss gehabt, aber trotzdem kam dir das wahrscheinlich ganz gelegen, oder?
Ja, also da habe ich mich sehr gefreut, als ich so andeutete, dass das meine Zuständigkeit werden würde.
Ja.
Klar, es gibt diese gedankliche Hürde, als Ertragssteuerrechtler in die Umsatzsteuer zu gehen oder in den Zoll. Und die hatte ich auch. Und was mich auch noch interessiert hätte, wäre Erbschaftsschenkungssteuer gewesen. Das habe ich in meiner Beraterzeit viel gemacht.
Ja.
Aber die Zuständigkeit des 800, das ist eine super Zuständigkeit. Und wir haben die Kapitaleinkünfte, die Kapitalertragssteuer, die Selbstständigen. Dadurch auch immer spannende verfahrensrechtliche Fragen, was die Selbstständigen betrifft, auch immer noch alle Fragen rund um die Betriebsprüfung. Mhm. Das ist ja so ein bisschen mein Hobby. Also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Zuständigkeit.
Und der 8. Senat hat ja auch Bezug zum ISTR. Ja, du hast das schon angesprochen mit Kapitalertragssteuer oder auch eben mit Kapitalvermögen. Und da gibt's ja regelmäßig auch gerade europarechtliche Fragen, die damit zusammenhängen. Insofern bist du auch dem ISTR so ein Stück weit erhalten geblieben.
Ja, das stimmt. So. Wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel die Entscheidung veröffentlicht zur Verzinsung von Kapitalertragssteuer-Erstattungsbeträgen. Mhm. Das war sehr spannend. Aber es spielt natürlich auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht weiterhin eine Rolle.
Ja.
Auch da hat sich der Umgang damit völlig verändert. Also da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, wie schwierig Sachverhaltsaufklärung sein kann in Fällen mit internationalem Bezug, wie eingeschränkt da die Instrumente sind, die man als Finanzrichter zum Teil hat, einfach weil man im Ausland nicht ermitteln kann, / darf. Die Ermittlung auch ausländischen Recht als solche ist ja immer auch Aufgabe des FG als Instanzgericht.
Sachverhaltsermittlung geht tatsächlich zu einem Punkt, über den wir auch recht lang gesprochen haben, nämlich Videokonferenzmöglichkeiten im Rahmen der mündlichen Verhandlungen. Das war ja damals rund um die Corona-Pandemie alles ziemliches Neuland für die Justiz. Am BFH gibt es meines Wissens jetzt aber doch schon recht viele Verfahren, die auch in der mündlichen Verhandlung über Videokonferenztechnik betrieben werden. Ist das auch bei euch so, und wie hat sich vielleicht da auch das Verhandeln weiterentwickelt?
Also das muss man wirklich sagen, der BFH ist komplett digital ausgestattet. Wir haben sogar einen Sitzungssaal, der ausschließlich für die elektronische Nutzung vorgesehen ist. Wir haben die elektronische Akte, dadurch, dass die Finanzgerichte auch jetzt fast alle die elektronische Akte haben, ist es wirklich ein komplett also ist ein komplett digitales Arbeiten möglich, wenn man sich vorher die Finanzamtsakten eingepackt hat, ist man da auch räumlich relativ unabhängig vom BFH. Die Sitzungssäle sind komplett mit Videokonferenztechnik ausgestattet, mit Standrechnern an den Arbeitsplätzen der Richter. Ich habe jetzt bei uns im 8. Senat haben wir bislang eher wenig Video verhandelt. Ja, ich bin da immer ein bisschen hin und her. Das ist natürlich, jetzt haben wir hier ein Einzugsgebiet, ganzes Bundesgebiet, alle müssen nach München. Wenn da jemand von Kiel nach München fährt, habe ich volles Verständnis, wenn man sagt, können wir das bitte per Video machen. Aber auch am BFH ist meine Wahrnehmung, ist das einfach eine andere Verhandlungsatmosphäre, wenn alle live vor Ort sind. Daran hat sich nichts geändert im Vergleich zum FG. Die mündliche Verhandlung, das ist nach wie vor ein oder das Herzstück des Verfahrens. Und gerade weil es ja diese vorgelagerten Austauschmöglichkeiten gibt, es gibt ja keine Erörterungstermin mehr, ist das umso wertvoller, wenn man dann in der mündlichen Verhandlung vor Ort mit den Beteiligten in das Rechtsgespräch geht. Und also nach meiner Wahrnehmung geht da vor allem für die Beteiligten, oder kann da schon was verloren gehen, wenn man zugeschaltet ist. Das ist doch einfach eine andere Atmosphäre, denke ich, auch für die Beteiligten, ob man in seinem eigenen Büro sitzt oder ob man vor Ort in diesen wunderschönen Sitzungssälen in München sich aufhält.
Absolut. Also das kann ich als Letztes noch mitgeben. Ich durfte ja in der BFH-Bibliothek lange arbeiten, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und ich habe immer gesagt, das ist der schönste Arbeitsplatz, den man haben kann in diesem ehrwürdigen Gebäude. Das ist wirklich toll.
Ja. Ja, also ich habe ein wunderschönes Gebäude und diese Bibliothek ist das Staatsrecht, das ist ein Traum. Und auch der große Sitzungssaal, der ist ja auch noch original aus der Zeit der Gebäudeentstehung. Und da mal zu verhandeln, das würde ich mir nicht entgehen lassen, als Beteiligter.
Franziska, jetzt sind wir schon leider am Ende, weil wir gleich den nächsten Gast vor der Tür haben. Aber eine Frage wollen wir dir noch stellen. Was denkst du, wird sich in den nächsten 5 Jahren verändern?
Bei mir persönlich? Ich hoffe nichts.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Wir hoffen, dass bei dir nicht mehr so viele Verhandlungen anstehen und wir gehen zum nächsten Gast. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß
Danke gemacht. Danke dir. Tschüss.
Alles Danke. Gute für die nächsten 50 Folgen.
Danke.
Jetzt dürfen wir schon unseren nächsten Jubiläumsgast begrüßen, der heute sein drittes Jubiläum hat, schon das dritte Mal als Gast bei uns dabei sein darf oder wir ihn begrüßen dürfen vielmehr. Dietmar Gosch. Damals in den ersten beiden Folgen zu den finalen Verlusten. Das Thema ist ja ein wenig abgeschlossen. Aber Dietmar, ich bin mir sicher, du hast dennoch einiges Spannendes auf Lager, was wir im internationalen Steuerrecht besprechen können.
Ja, das habe ich nicht. Das gibt ja eine ganze Menge. Und nachdem ihr mich gefragt habt und die finalen Verluste in der Tat tot sind, habe ich gedacht, wir machen mal den langen Weg zum Hornbach Baumarkt in der Funktion der Rechtsprechung des BFH, des hessischen FG und auch des Bundesverfassungsgerichts.
Das ist total spannend. Ich mag ja Baumärkte.
Ja, wenn es gut wäre.
Immer so viel zuschneiden lassen.
Zu Dietmar passt da am besten der Spruch, wenn es gut werden soll, mach es lieber selbst.
Noch viel besser ist der Slogan, es gibt immer was zu tun.
Ja. Ich weiß nicht, ob allen Hörern bekannt ist, um was es dabei geht. Dietmar, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, das ist in dem Fall ja einfach, ganz kurz mal darzustellen, ja, was da bislang so passiert ist.
Ja, das ist in der Tat, na, so kurz geht das gar nicht, aber ich tue mein Bestes. Es ist letztlich dieses Hin und Her, der Parcours des hindernislaufenden und erlebenden Steuerpflichtigen einer Gesellschaft aus dem Hessischen, die also nun sich wehrt gegen die Korrektur von Darlehenszinsen nach 1 ASTG. Und diesen Parcours, der beginnt damit, dass also das Streitjahr ist 2002, 2003, also schon eine Woche her. Und dann kam das hessische FG und hat nach einer Einspruchsentscheidung, die übrigens 2012 ging, 2018 haben dann die Kasseler Kollegen entschieden und gesagt, naja, alles wunderbar. Wir nehmen ein Darlehen an und korrigieren das Ganze über 1 ASDG. Aber das geht ja nicht, denn wir haben die Sperrwirkung des Artikel 9 OECD-Musterabkommen, ständige Rechtsprechung des BFA, dachte das hessische FG. Dann ging die ganze Kiste retour. Man ließ trotzdem die Revision zu, erstaunlicherweise. Und was machte der BFH? Das wissen wir. Er kippte seine Rechtsprechung. Und es gibt keine Sperrwirkung mehr, sondern auch die Konditionen, nicht nur die Höhe einer Darlehensquotierung sind also dem 1 ASDG und dem Artikel 9 unterworfen. Ja, und nun nahm das Ganze seinen Lauf, das wissen wir. Wir haben eine Entscheidung des BFH. Ich nehme jetzt mal konkret hier pass pro toto diese besagte Entscheidung, die es mir jetzt geht. Das war 1 R 34 18, glaube ich, des BFH, erster Senat. Und nun kam die Kiste. Die Kollegen nahmen das nicht hin. Die Recht- und Ratsuchenden Kollegen nahmen das nicht hin, legten Verfassungsbeschwerde ein und schaue an, die bekamen Recht. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil auf, und zwar wegen Verstoß gegen den gesetzlichen Richter. Man hätte ja den EuGH anrufen müssen. Hornbach Baumarkt. Ja, Anfang 2016 irgendwann ergangen, und das hätte man hier ins Kalkül nehmen müssen. Ja, und nun geht wieder weiteres ins Land, und was macht jetzt der BFH?
Der ruft immer noch nicht den EuGH.
Der ruft den immer noch nicht an.
Wahnsinn.
Denn nicht? Er sagt, nein, jetzt müssen wir uns wieder der Sache annehmen, ob es überhaupt ein Darlehen ist. Es könnte ja Eigenkapital sein. Und jetzt ist die ganze Kiste wieder beim hessischen FG. Das zu dem Ablauf.
Also der Steuerpflichtige muss sich langsam, glaube ich, auch vorkommen, wie, da gibt es so einen Asterix- und Obelix-Film, wie die immer von oben nach unten in dem Haus laufen, ja, und Passierscheine sammeln.
Asterix der Oberdrom.
Ja, genau, hier sind schon reichlich Passierscheine gesammelt worden. Zurückverwiesen ans FG Hessen in 67 aus 23. Das hat mich so ein bisschen an etwas erinnert, Dietmar, was du mir mal gesagt hast. Naja, oftmals ist ja in solchen FG-Entscheidungen, haben die sich schon so verzankt und verlieren dann den Blick fürs Wesentliche, und der BFH guckt da manchmal noch ganz anders drauf und findet dann vielleicht noch ganz andere Rechtsfragen. Als ich das hier mit 67 aus 23 gelesen habe, habe ich mich daran zurückerinnert und gedacht, ja, guck mal, das war alles viel zu kompliziert. Wir müssen erstmal klären, ob das jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital ist. Wie banal eigentlich, warum ist man darauf nicht früher gekommen?
Na, gekommen ist man schon. Die haben dann bloß gesagt, das ist ein Darlehen, wiewohl ja, dass vielleicht bestimmte Qualifikationen dagegen hätten sprechen können, nicht?
Ja.
Aber man hat eben ein Darlehen angenommen, und der BFH hat in seiner Entscheidung das dahin stehen lassen, weil er ja sagte, Sperrwirkung haben wir sowieso nicht. Also ob Grund oder Höhe, die Kiste geht ins Tiefe.
Ja, ja. Aber müssen wir uns nicht ohnehin irgendwie an dem Zivilrechtlichen orientieren? Und dann sagt er ja, Mensch, ernstliche Abrede, und war das überhaupt, also war überhaupt die Idee, es zurückzuzahlen? Da kann es doch nur um den Beurteilungsmoment im Moment des Abschlusses des Darlehens gehen, weil was danach kommt, ob jetzt die Gesellschaft notleidend ist, es nicht kann und so weiter, ist nun mal das unternehmerische Risiko, was sich daraus ergibt aus einer unternehmerischen Tätigkeit, oder?
Ja, eigentlich ist das so. Aber die interessante Frage, die sich jetzt stellt, ist die, macht man das als Vorfrage, EK oder FK, und dann erst den Fremdvergleich, oder zieht man das gleich in den Fremdvergleich hinein? Und wenn du das mal beleuchtest in der neuen Regelung des 1 Absatz 3d ASDG, dann haben wir die ganze Kiste in der Fremdvergleichsprüfung. Also nicht davor gelegt, sondern in den Fremdvergleich hineingezogen. Und genau das ist, glaube ich, auch das Rätsels Lösung. Wenn man sich das anguckt, hat der BFH jetzt immer noch die alte Melodie gespielt. Der sagt nämlich erstmal Vorfrage im Zeitpunkt der Darlehensvergabe oder der Geldhingabe und macht eine lange Segelanweisung, so heißt das ja so schön. Mhm. Segelanweisung an das FG Hessen, prüft mal ordentlich, allerdings so mit der Tendenz zu sagen, naja, das ist doch Eigenkapital. Also man gibt dem Finanzgericht sozusagen schon, legt ihm die Entscheidung ein bisschen in den Mund, nach dem Motto, ich will es nicht mehr sehen. So hat man den Eindruck vom BFH. Ja.
Eine Frage,
die spannende Frage ist eigentlich, wo das hingehört. Entschuldigung, mach mal.
Ja, mich interessiert so, was kann das FG jetzt eigentlich noch machen bei seiner Prüfung? Also richtig viel Tatsachen aus diesen ganz früheren Jahren nochmal neu zu ermitteln? Ist doch faktisch gar nicht mehr möglich, oder?
Ja gut, das geht schon. Das ja. haben wir ja häufiger, dass man also rückwirkend die Kiste beleuchten muss. Aber was ich rechtlich viel interessanter finde, ist die Frage, ob man nicht, deswegen auch der lange Marsch oder der lange Weg zum Hornbach Baumarkt, ob man nicht die Frage wirtschaftlicher Grund
ja.
zur Hingabe von EEK oder FK, das ist ja ein Teil des Fremdvergleichs nach neuerer Sicht der Dinge. Mhm. Muss man nicht das sogar dem EuGH vorlegen? Hat sich nicht die Frage vorverlegt, sozusagen? Nicht nur in der Hinterrücks, sondern auch schon in diese Vorfrage hinein katapultiert. Ich meine ja.
So, wie geht das jetzt hier weiter? Das FG muss sich damit auseinandersetzen und Dietmar plädiert dafür, dass das FG dann dem EuGH vorlegt.
Tja, so würde ich das sehen. Das ist eine gute Empfehlung.
Und wenn das nicht passiert, dann wird doch wahrscheinlich trotzdem Revision zugelassen?
Ja, wenn du das liest, so wie das zurückgegangen ist, mit der Zurückverweisungs-, wie gesagt, Segelanweisung, da hat man, ich wiederhole mich jetzt, da hat der BfH letztlich gesagt, nie wieder will ich das Ding sehen. Aber möglicherweise ist das zu kurz gesprungen. Also die Vorlagefrage wäre für mich, ob der wirtschaftliche Grund, der ja in einer konzernierten Situation den Darlehensgeber bewegen kann, auch unter sonderlichen Umständen statt Eigenkapital ein Darlehen zu geben. Diese Frage ist eben eine Frage des Fremdvergleichs. Die ist sozusagen vorverlagert. Die überlagert letztlich die nationale Subordination. Der BfH hängt das ganze Jahr an 8b fest und sagt, wir haben eine Anschaffungskosten, wenn wir eine Einlage leisten und wenn wir dann eine Teilwertabschreibung machen, dann ist der unter dem 8b Absatz 3 Satz 3 unterworfen. So argumentiert ja der BfH. Aber ist das richtig? Muss nicht der wirtschaftliche Grund, den der EuGH in Hornbach Baumarkt einfordert, hier schon gestellt werden oder ihn geprüft werden?
Also, wenn ich das richtig deute, sagst du, hätte die Bank jetzt dieser Gesellschaft auch noch Fremdkapital gegeben? Ja. Oder ist das in dem Moment schon unrealistisch, weil hier hilft eigentlich nur noch Eigenkapital? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ja, ja, oder eben unter diesen besonderen Umständen gibt man eben Fremdkapital in einer Weise, die normalerweise nicht dem entspricht, was normalerweise als Eigenkapital qualifiziert werden sollte.
Ja. Also die Finanzierungsfreiheit des Unternehmers gerät in Gefahr.
Das ist der Obersatz.
Ja. Glaubst du, dass wir uns in 3 Jahren immer noch mit dieser ganzen Frage hier beschäftigen?
Meinst du jetzt den konkreten Fall? Oder
den Fall? Den konkreten Fall, den konkreten Fall.
Also wenn das richtig vertreten wird, meine ich, müsste man und ein engagiertes Gericht in Kassel findet, dann müsste das eigentlich so laufen, ja.
Ich glaube, das Gericht in Kassel ist ja eigentlich sehr engagiert.
Manchmal die falsche Richtung. Ja,
gut. Schön, herrlich.
War das gerade noch eine super Ausgangslage, dann hätten wir für die 50. Folge, für die 100. Folge gleich wieder eine Vorher-Nachher-Episode.
Ja.
Oh Gott, ja.
Ja.
Um Gottes Willen.
Der lange Weg für das Ziel.
Der lange Weg zum Hämmern. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch, außer Dietmar für seine Zeit zu danken?
Ja. Dietmar muss noch das persönliche Update geben.
Ach ja, natürlich. Das haben
Dietmar dankt und gratuliert euch zum 50.
Ja, um Himmels Willen, das hört sich komisch an. Ja. Aber Dietmar, wir haben ja eins ganz, wir sind ja, wie es immer ist bei dir, ja, wir sind natürlich sofort ins Fachliche gegangen. Die Idee ist ja aber auch, immer hinter die Person zu schauen, was sich persönlich verändert hat. Jetzt war das bei deiner Vorgängerin sozusagen, nämlich Franziska, deutlich umfassender, die Wandlung und Veränderung. Bei dir hat sich, glaube ich, jetzt seit der letzten Aufnahme nicht so viel verändert. Du bist immer noch werktätig, ja.
Bin immer noch nicht adelig.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Und du hast bestimmt noch ein altes Auto in München.
Bei der WTS.
Ich habe ein altes Auto in München. Und
du bist immer noch bei der WTS aktiv?
Ja, immer noch freiberuflich, ja.
Schön, da werden einige, da läuft es jetzt kalt den Rücken runter.
Nein, alles wunderbar.
Das ist sozusagen die Beständigkeit. Wir können auch noch gleich aus Hamburger Forum verweisen, Dietmar. Ein bisschen Werbung.
Ja, natürlich. Das Hamburger Forum findet, wann findet es statt? Am 5. oder 6. Februar, oder ist das falsch?
5. oder 6. Februar, ja.
Nächsten Jahres. Und in der Tat, wir haben auch einen legendären Abend in der, wie heißt das Ding? Elb?
Karls?
Kuppel. Elbkuppel. Nein, die Elbkuppel, über den Blick, über die Elbe, und es ist schon traditionell und es ist magisch, sagt man heute. Und inspirierend. Das sind die neuen Begriffe.
Ja. Magisch. Sehr gut. Ja. Genau. Und am 18. Gut. September haben wir noch die Septembertagung.
Ja, die wird auch gut zur wirtschaftlichen Eigentum und Missbrauch.
Ja. Oh. Ja, da sind wir wieder beim FG. Sind wir wieder beim
14.
FG
Oktober. Die Septembertagung ist am 14. Oktober. Das ist wie die Oktoberrevolution, nicht? So ein bisschen verschoben. Genau. Aber egal.
Dietmar, es war wie immer sehr in Gruppe. Kurzweilig. Vielen, vielen Dank für das Update. Ich vermute, das war nicht das letzte Mal mit dir. Vielen Dank und wir wechseln zum nächsten Gast. Danke, Dietmar.
Ich weiß es nie. Danke euch.
Vielen Danke Dank. Dir.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Jo.
So, es geht weiter mit unserem nächsten Gast, Pia Dorfmüller. Hallo Pia. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute zu eurer Jubiläumsfolge.
Ja, und wir wollen dich auch für die anderen fragen, was hast du uns denn damals, das hört sich an, was hast du uns denn erzählt, als du das erste Mal bei uns warst? Worum ging es da?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, war ich fast zu eurer Halbzeit. Ich war bei Folge 24 dran. Ich weiß noch, wir haben das am 11.11. aufgenommen, 25. November. 25. November 22 ist es damals erschienen. Und Thema hatten wir damals den Richtlinienentwurf, die Kommission vom 22.12.21 Weihnachtsgeschenk zur Unshell Directive besprochen. Und Ziel der Richtlinie war ja Briefkastengesellschaft ohne ausreichende Substanz, steuerlich unattraktiver zu machen. Das war so der Tenor der Richtlinie.
Was ist daraus geworden aus dem Thema? Gibt's das noch?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wer wundert sich, und wir haben das perfekte Timing drauf. Der Richtlinienvorschlag wurde jetzt von der EU-Kommission zurückgenommen. Gibt es, wer es nicht weiß, Anschell, auch ADA 3, gibt es einen Bericht von der EU-Kommission fast vor einem Monat, 28.06. Und da die Mitgliedstaaten sich auf die zentralen Punkte bringen konnten, wurde es offiziell zurückgezogen. Wer sich noch erinnern kann, da gab es ja so eine Lichtrichtlinie, Vorschlag, Substanzkriterien, wann ist etwas substanzlos, wann ist etwas so substanzstark. So eine Liste, die sich ja jeder Berater und jeder Steuerpflichtige wünscht. Und da konnten sie sich bewegen, dem Verlegen nach. Insofern ist das raus. Ich glaube, das Thema nicht von der Bildfläche runter ist, sondern es gibt einige Mitgliedstaaten, die dann sicherlich einige Regelungen zur Bekämpfung von Substanzlosigkeit erlassen. Insofern wird es, glaube ich, nicht in der EU kommen, aber einige Länder werden Initiativen. Gerade die Länder, die Initiative da gepusht haben.
Als deutscher Berater ist man ja Kummer gewohnt, was Substanzanforderungen angeht, mit unserem 50D, der ja auch immer gerne wieder in Luxemburg liegt. Wie ist denn dein Feedback der Mandanten, weil du ja gerade schon gesagt hast, klare Kriterien, wann hat man Substanz, wann nicht? Ist in eurer Diskussion oder auch in einem Austausch mit deinen Mandanten, wird das eher positiv oder negativ gesehen?
Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal den Richtlinienentwurf angeguckt hatte und nur vom Tenor sprach, was wollen die denn eigentlich? Briefkastengesellschaften gibt es doch gar nicht mehr in Deutschland. Der Entwurf, das hat mir damals besprochen, ging viel weiter. Ich glaube, du hattest eben gerade so 50D3 angesprochen, Nadja. Ich glaube, da tut sich auch einiges. Wir haben ja vom Bundeszentralamt sogenannte Merkblätter im März bekommen. Da haben wir gedacht, naja, vielleicht tut sich da viel. Es ist sogar noch viel weitergehend, wenn man an mehrere Strukturen denkt, in die deutsche Gesellschaft, GmbH, Ausland und oben drüber hin, wie in Deutschland. Und da haben wir jetzt die Erfahrung in den letzten Wochen gemacht, eigentlich auch seit März, dass die Finanzverwaltung und das BZST gerade im Fall mit USA verstärkt auf den 28.7 GWA USA geht. 28 ist Limitation of Benefits Klausel. Abkommensberechtigung unterprüfen die nur, ob die Struktur Ziel hat, einen Steuervorteil zu erzielen. Also alles, was wir schon beim Principal Purpose Test haben, kommt da rein. Und wenn man Substanz hat, kann man da eigentlich ganz schön schnell rauskommen. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir Beschleunigung mit den USA innerhalb von 4-6 Wochen kriegen. Wenn man das sonst doch im Auge hat von 1-2 Jahren, keine Seltenheit, ist das auf jeden Fall eine Entwicklung, die sehr erfreulich ist, weil wie willst du nachweisen, dass etwas nicht missbräuchlich ist? Ne? Also kann ich sagen, die Wand ist jedenfalls nicht schwarz oder sie ist weiß, aber wo willst du aufhören, etwas zu beweisen, was nicht?
Ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Freund von noch mehr Richtlinien. Insofern kommt in mir erstmal eine innere Freude nach oben, wenn ich höre, Richtlinienvorschlag zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, kommt man ja, das hast du ja schon angedeutet, Pia, zu der Überlegung, dann gibt es jetzt alle Mitgliedstaaten und die machen wieder ihre eigenen Substanzanforderungen. Da kann sich jetzt der Berater drüber freuen und sagt, wunderbar, kann ich viel mehr beraten, als wenn ich jetzt nur, oder meine ausländischen Kollegen einbinden, als wenn ich jetzt nur den Richtlinienentwurf hätte. Trotzdem ist ja immer wieder bei der Richtlinie dieses Einmauern, nicht? Dass wir, wenn wir das einmal einstimmig haben, da ja nicht mehr von wegkommen. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist das eine gute Entwicklung, dass da hier jetzt zurückgezogen wurde? Oder siehst du eher auch die Vereinfachung durch eine Richtlinie in dem Fall?
Ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen zweitschneidig. Ich verstehe deinen Ansatz. Du sagst, innerhalb der 27 Mitgliedstaaten hast du einen Rechtsnorm. Du kannst aber ja von Richtlinientext ja immer abweichen. Ne? Du kannst begünstigen, besser machen, aber eben nicht verschlechtern. Ich glaube, an dem Beispiel Unshell Directive ist viel falsch gelaufen, ja, weil es von der Kommission hauptsächlich getrieben worden ist am Anfang. Ich bin ehrlich gesagt froh, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Welche Holdinggesellschaften die Konzerne haben, die an der Börse gelistet sind, fallen darunter. Also es war sehr neblig und nebulös. Ich glaube, man kann das alles etwas einfacher, glaube ich, gestalten mit dem gleichen Ziel. Und so eine Substanzliste, ich glaube, jeder von uns hätte das, aber wir wissen, dass die Geschäftsordnung und die Geschäftswelt sich so schnell und dynamisch weiterentwickelt. Ja, ich bin auch ein Kind, den 90er Jahren hat angefangen zu arbeiten. Da gab es diese Substanzliste oder Holdinggesellschaft KG, was muss die denn alles haben? Ja, die Liste mit Faxanschluss, die kannst du eigentlich jetzt heutzutage auch streichen. Insofern glaube ich, ist es einfach mal ein bisschen dynamischer, als wir das uns vorstellen würden.
Aber das sind doch dann eigentlich zusammengefasst in deinem Themenfeld insgesamt recht gute Entwicklungen, oder? Sowohl von der steuerpolitischen Seite, Stichwort Wegfall des Richtlinienvorschlages, als auch von der praktischen Seite, ein bisschen direkterer Ansatz beim Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, das Themenfeld, da scheinen sich ja einzelne Problemlagen wirklich zu entspannen.
Ich sehe es absolut so, Eva. Es ist besser geworden. Ich glaube, März, wir haben alle über den 50D3 gesprochen. Ihr hattet ja eine Podcast-Folge mit Lars Dobratz zusammen. Da wollte man kein BMF-Schreiben machen. Das ist immer noch die Frage, was ist denn, sind denn die Merkblätter des Bundeszentralamts für eine Bindungswirkung? Ja, steht ja auch noch unten drauf. Es war abgestimmt mit dem BMF. Aber ich glaube, dass da, das ist international, wird das sehr geschätzt, dass Deutschland sich da mal bewegt hat und nicht denkt, dass jeder börsennotiertes ausländisches Unternehmen Steuerplanung macht und eine Konzernsteuerquote von 30%. Aber das ist eine gute Entwicklung. Und wir haben jetzt letztendlich auch mal bei Mandanten, wie gesagt, nach 2,5 Jahren eine Freistellungsbescheinigung bekommen. Das ist dann schon bezeichnend.
Es ging uns in den Registerfällen neulich so. Haben wir auch irgendwie 20, whatever, 21, 22, das kam auch vor 2 Wochen die Erteilung und ich wusste, welcher Mandant war das denn? Das war sozusagen die einzige Begegnung.
Ich glaube, wenn wir jetzt mit Blick auf das Thema nach hinten gar nicht mehr so viel sagen können, weil der Richtlinienvorschlag kassiert wurde, müssen wir uns jetzt noch was ausdenken, worüber wir sonst noch mit dir sprechen können, Pia. Und du warst schon beim BZST gedanklich. Lass uns doch vielleicht nochmal über den Prozess der Freistellungsbescheinigung sprechen. Gibt es da positive Entwicklungen oder bleibt alles so schlimm, wie es in den letzten 5 Jahren war?
Ja, lieber Florian, schön für deine Frage, die man nur als Schmetterball zurückspielen kann. wir haben heute, sind wir am 14.07., um das Geheimnis zu lüften, man was aufzeichnen. Morgen am 15.07. gibt es neue Formulare beim BZST, nämlich die Trennung von Freistellungsbescheinigung und Erstattungsanträge. Wir haben die Formulare noch nicht gesehen. Ich war vorhin schon mal auf der Webseite, weil wir wieder ein Formular beantragen müssen. Eine Freistellungsbescheinigung, DBH, Deutschland, USA, auch eine Mehranlehrstruktur. Und ich würde gerne mal gucken, wie die Formulare ausschauen. Wir wissen es nicht. Ein großes Geheimnis steht nur drin, 15.07. zwingend zu benutzen. Und andere Formulare, die vorbereitet worden sind, darf man eben nicht mehr submitten. Ansonsten, BZST haben wir mittlerweile die Erfahrung gemacht, auch wenn man keine Durchwahl mehr hat. Geheimnis ist, eine E-Mail zu schreiben mit der Fallnummer und bitte um Rückruf. Und dann funktioniert das mittlerweile in einer Woche. Also man hilft sich selbst. Aber wie gesagt, morgen ist der große Release-Tag. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr die Formulare live geschaltet werden. Die Anträge gehen ja nur noch online. Erstattungsanträge oder Freistellungsbescheinigung. Insofern können wir einen Trommelwirbel, glaube ich, einspielen, dass wir morgen mehr wissen.
Aber die Bearbeitung geht schneller, ne?
Absolut. Absolut.
Man muss es auch. Ich glaube, das ist in jederlei Hinsicht unbefriedigend gewesen, was da ja in den letzten Jahren stattgefunden hat. Mich fragte mal jemand, was gibt es eigentlich sonst noch so an steuerpolitischen Themen, die jetzt nicht mit Steuersatz hoch oder runter und so weiter zu tun haben. Da sagte ich dann, also die Zuständigkeiten des BZSTs, ja, die sollte man vielleicht nochmal überdenken, weil es scheint einfach zu viel zu gewesen zu sein in der Vergangenheit. Anders kann man das ja gar nicht beurteilen, wenn die Fristen oder die Bearbeitungszeit einfach so lange dauert. Und da tut man wahrscheinlich auch dem BZST mit gar keine Gefallen, wenn man da immer mehr hin verfrachtet und die das gar nicht schaffen. Ja, weil die Frustration auf allen Seiten steigt ja ins Unermessliche.
Ja, aber Sie sagen ja, die Bearbeitungszeit, wenn du auf die Webseite gehst, zeigen Sie es dir relativ gut an, wie hoch die Bearbeitungszeit ist. Wir sind halt von den 6 Monaten noch weit weg. Aber die, ich glaube, die Richtung und die Tendenz ist schon mal positiv. Und das muss man, ja, glaube ich, sagen, ne? Wie du, ja, Florian, sagst. Keiner ist damit zufrieden. Es ist so die Situation. Vielleicht würde auch mal ein BNF-Schreiben noch mal helfen. Frag nach den Merkblättern vom BZST. Aber das müssen dann Bund und Länder zusammen.
Und ich glaube, wenn man muss das BZST da ja manchmal auch vor der Pauschalkritik so ein bisschen in Schutz nehmen. Die sagen ja auch, ja Mensch, wenn der Antrag vollständig wäre und das ein oder andere gleich am Anfang erklärt würde, dann würde es auch schneller gehen. Ja, ich glaube, die kriegen mitunter eben auch Anträge, die man besser vorbereiten könnte. Das müssen wir uns als Berater dann vielleicht auch auf die Fahne schreiben. Ob die jetzt von uns kommen, ich meine jetzt hier aus dieser Runde, das glaube ich natürlich nicht, ja. Aber wir als Berufsstand, den habe ich damit gemeint, ja.
Naja, das kann ich nur unterschreiben. Wir kommen häufiger auch mal rein, wo Fälle in den Brunnen gefallen worden sind, wo auch Ablehnungen von Freistellungsbescheinigungen dann angeblich nicht zugegangen sind. Dann machen wir wieder eine Einsetzung in den vorherigen Standanträge. Mhm. Und wenn du es vorher prüfst, gleich den 50D3-Antrag mit reinreißt, guckst, dass sie es nur noch einmal abhaken müssen und das auch sauber durchgeht, dann glaube ich, müssen wir als Steuerberater da auch mit liefern. Und das einfach sauber darstellen. Und dann geht es auch eigentlich durch. Also ich habe selten Rückfragen. Aber wie gesagt, wir kommen manchmal auf den Verbund. Wie kriegen wir das eigentlich wieder zurück?
Jetzt müssen wir noch einmal den Blick ganz nach vorne richten, liebe Pia. Wir fragen nämlich in die Runde immer, wie geht's weiter im internationalen Steuerrecht? Und da ist natürlich ganz viel in Bewegung. Du bist ja auch sehr nah an den Entwicklungen, den steuerpolitischen Entwicklungen in den USA, aber nicht nur dort dreht sich das Rad. Was meinst du? Wie ist dein Ausblick für die nächste Zeit?
Ja, wenn man das immer so wüsste, gell? Dann wären wir alle Zauberer und Wahrsager und würden nicht am Schreibtisch sitzen. Für mich persönlich steht das internationale Steuerrecht wirklich national auf Scheideweg. Wenn man mal national nachdenkt, wir haben die Zuständigkeitsänderung beim GFA. Früher gab es den ersten Senat, wo alle Fragen gebündelt waren. Das ist jetzt, ich glaube, über 3 oder 4 Senate verteilt worden. Also da muss man schauen, stimmen die Senate sich ab? geht, widersprechen die sich, wie geht die Richtung da weiter? International bleibt für mich auch spannend in dem Sinne, wie ist denn die Rolle der EU jetzt gerade auch mit dem Richtlinienvorschlag, der zurückgenommen ist, Mindestbesteuerung, OECD-Spannungsverhältnis und wie kommt die Vereinten Nationen daran, die ja auch eine Steueragenda, eine Steuerpolitik haben. Insofern ist das bei mir international wichtig. Ich hoffe, dass wir, wie heißt der Act in den USA, OBBAD, sowas nicht haben, ja, The Big Bang, dass wir solche Steuergesetztitel nicht haben.
Haben wir doch schon, wir haben doch gute Kita-Gesetz und so weiter, wir haben doch damit angefangen, die Einordnung des Gesetzes schon im Namen abzubilden. Also ich glaube, da sind wir nicht besser, ja.
Naja gut, aber Big Bang hatte ich jetzt noch nicht gesehen, aber schauen wir mal.
Doppelwumms und was weiß ich alles, also da sind wir nicht besser.
Gut, wenn du das so sagst, dann gucke ich mal, dass wir, also unsere Namen sind nur viel länger, alles in einem Wort. Insofern hoffe ich auch gesetzgeberisch, was wir eben gerade hatten mit Anschärfsubstanz, dass Deutschland keine Alleingänge mehr macht. Ich glaube, wir sind damit eigentlich gut dahergegangen, die letzten Jahre uns da erstmal international einzuordnen und mal zu gucken, wie können wir abgestimmt handeln. Was bei mir jetzt aktuell hochpoppt, ist bei Transaktionen, M&A-Transaktionen, die Abbildung von Pillar 2-Regelungen im Kaufvertrag. Mhm. Also das macht keinen Spaß. Wenn du einen amerikanischen Großkonzern hast, der verkauft und dann musst du irgendwie Mindestbesteuerung und US-Guilty da irgendwie in den Vertrag reinbauen und das dann auch mit einem US-notierten Konzern verhandeln. Da setzt sich so ein bisschen was durch von der Vertragsklausel im Markt. Das ist ein Thema, was wir aber immer wieder neu verhandeln müssen aktuell. Das ist noch einfach zu jung, das Thema. Und da möchte ich auch euch alle einladen zum Women of IFA Network Seminar im Rahmen des IFA-Kongresses in Lissabon am 8. Oktober. Da machen wir gerade dazu ein Seminar, also alles um M&A und Textthemen. Da haben wir die Susanne Schreiber von Berg Harrer aus der Schweiz, die sich genau diesem Thema Pillar 2 und M&A angibt oder annimmt. Und ich möchte heute bereits alle Hörer dazu einladen, und, da beizutragen, dass es eine Diskussion wird, die wird sehr untypisch IFA, sehr praxisorientiert gestaltet werden. Und ich habe die Ehre, das Ganze zu leiten. Insofern freue ich mich auf jeden, der vorbeiguckt und mit in Lissabon ist.
Und Lissabon ist immer eine Reise wert.
Sind wir gerne dabei. Mein Mitarbeiter, der Julius Scheer, hatte auch schon mal einen Aufsatz dazu geschrieben. Und das Thema hat uns auch schon ein bisschen umgetrieben, gerade wegen in der Steuerklausel, ne? Weil diese typische Formulierung vor Stichtag, nach Stichtag einfach mit der Mindeststeuergesetz nicht mehr funktionieren.
Genau, und es ist halt ein Text, ne? Da musst du das nochmal separat aufnehmen, also weil wir ja auch ein eigenes Steuergesetz dafür haben und eine eigene Definition. Und das sieht halt in verschiedenen Ländern anders aus. Das muss ja in allen Ländern funktionieren. Ist super spannend und da haben wir, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns die nächsten Monate.
Prima. Aber das heißt, wir gehen jetzt auch die Wette ein, dass es die Mindeststeuer im Oktober beim IFA-Seminar noch gibt. Das ist auch eine steuerpolitische Frage. Und ich glaube, mit dieser Wette, liebe Pia, dürfen wir uns ganz herzlich bedanken für spannende Insights und spannende Informationen auf aktuelle Entwicklungen, insbesondere auch national im deutschen Vollzug. Der Hinweis auf deutsche Rechtsprechung war aber sicherlich auch sehr wichtig. Und ich glaube, ich sage im Namen von allen einfach bis bald.
Merci.
Ja, danke schön und euch toi 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 und viel Spaß bei den nächsten 50, gell? Dem gehen die aus.
Oha.
Vielen Dank, Pia.
Danke.
Bis dann. Ciao.
Und dann greifen wir die Stafette auf und reichen sie weiter an meine liebe ehemalige Kollegin Sandy Radmanesh. Liebe Sandy, herzlich willkommen again hier im Podcast.
Ja, hallo. Danke, dass ihr mich dazu geholt habt. Freue mich wieder dabei zu sein. Ist schon eine Weile her, 3 Jahre, aber immer wieder gerne.
Liebe Sandy, das letzte Mal erinnere ich mich, haben wir dich aus den USA zugeschaltet. und haben auch über aktuelle US-Steuerpolitik gesprochen. Und ich glaube, nichts ist derzeit aktueller in der öffentlichen Wahrnehmung als die US-Steuerpolitik. Teilweise in Fortführung dessen, was sich damals angekündigt hat unter der Trump-Administration, teilweise aber auch mit völlig neuen Facetten. Daher vielleicht erstmal die Rückschau, von welchen Maßnahmen, über die wir vormals gesprochen haben, im alten Podcast, von welchen Maßnahmen würdest du sagen, die haben getragen, die sind geflogen?
Ja, ist schwer zu sagen. Also das ist wirklich ein ganz großes Mix, also aus nationalen, internationalen Vorschriften. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zuhörer primär an den internationalen Vorschriften interessiert sind. Also damals hat man ja im Prinzip immer wieder versucht, Vorschriften reinzubringen, die Diskussionen auf der OECD-Ebene zur Mindestbesteuerung abbilden. Also sprich IRR, UTPR. Man hat da versucht, die Administration hat im Green Book, als ich noch da war, 22 und 23, immer wieder versucht, die GILTI an die IRR anzupassen. Dann auch zwischenzeitlich war mal eine Regelung im Gespräch, die hieß SHIELD. Das war eine Regelung, die im Prinzip die BEAT ersetzen sollte und auch direkt am Betriebsausgabenabzug ansetzt, sollte dann im Prinzip die UTPR abbilden und vergleichbar gemacht werden. Das ist im Prinzip dann wieder rausgeflogen, weil wir das in den USA immer wieder sehen, dass die Administration sich da sehr weit vorwagt mit irgendwelchen Vorschlägen. Und in der Zeit, wo ich noch da war, war die Lage im Prinzip so, dass die Kommunikation zwischen der Administration und dem Kongress leider sehr schlecht war. Das heißt, wir hatten einen getrennten Kongress, also wir hatten im Prinzip ein Repräsentantenhaus, Entschuldigung. Wir hatten noch eine demokratische Mehrheit im Senat. Die Kommunikation der Administration war relativ schlecht mit beiden Häusern, konnte ich immer wieder feststellen. Und das heißt, die Abstimmung lief nicht gut und dann lief es mehr oder weniger darauf hinaus, dass viele der Maßnahmen, die angekündigt wurden in dem Green Book oder die man sich vorgestellt hat von der Administration, einfach nicht durch den Kongress durchgekommen sind. Insofern sind wir bei einer Situation jetzt angekommen, die eigentlich schon zum Ende meiner Standzeit in den USA vorgelegen hat. Also die GILTI ist die GILTI, die BEAT ist die BEAT und die FIDI ist die FIDI. Und da hat sich jetzt ein bisschen was, ein bisschen mehr in dem neuen OBBB-Act geändert. Aber im Prinzip ging es doch in eine Richtung, wenn man diese Dynamik zwischen Administration und Kongress einfach mal beobachtet und auf sich wirken lässt, dann konnte man das schon mehr oder weniger voraussehen.
Ist das denn jetzt der Big Bang oder kommt da danach noch mehr?
Also ich glaube, wenn du den OBBB meinst, ich glaube, das ist der Big Bang, ja. Also ich glaube, hier sind schon einige Sachen passiert, die in der ersten Trump-Administration sich schon angedeutet haben. Ich glaube, da hatte man noch nicht den Mumm oder da war das alles noch etwas gemäßigter, zumindest von der Trump-Seite aus. Der musste sich erstmal in seine Amtszeit reinfinden. Der musste erstmal sehen, was er dort machen kann und wie er das am besten macht. Ich glaube, er hatte jetzt genügend Zeit, sich da vorzubereiten und konnte hier natürlich über eine Zeit lang Pläne schmieden. Einige der seiner Berater, die kenne ich auch noch aus der Zeit damals, die waren damals als Chefstaffer sozusagen im Kongress, im Repräsentantenhaus für die Republikaner tätig. Der eine ist jetzt auch Berater beim Finanzminister. Insofern sieht man, dass schon personaltechnisch da einiges geblieben ist. Und die haben halt die ganze Zeit seit 22 jetzt daran gearbeitet, wie man am besten die ganze Welt dazu bekommt, dass die USA im Prinzip bei der Mindestbesteuerung nicht mitmachen müssen. Die Diskussion gab es im Prinzip schon vorher. Da war ja auch beim Inflation Reduction Act, gab es ja einen speziellen Senator, den Joe Manchin, der hat also ganz klar gesagt, also der war das Zünglein an der Waage bei der Senatsabstimmung, der hat ganz klar gesagt, wir haben hier eine Guilty und wir haben hier eine Beat, wir haben es eigentlich allen anderen vorgemacht, warum brauchen wir noch eine Mindestbesteuerung? Und der hat dann noch so einige andere Sachen gesagt, also die sich dann eher auf die Schuldenaufnahme bezogen. Er wollte eben das alles gut finanziert haben. Insofern hat man sich dann auf diese die Minimum Tax auf Buchwerte halt geeinigt, die dann auch wieder ein bisschen Geld reinbringen sollte. Das als Antwort auf die Diskussion über die Schuldenaufnahme. Und so hat sich die ganze Diskussion im Prinzip bis jetzt hingezogen. Die Republikaner konnten sich gut vorbereiten. Sie haben sich einige Druckmittel überlegt mit dem 891, 899. Der 891, den gab es schon relativ lange. Der wurde schon damals diskutiert. Nie angewendet. Gibt es ja auch einige Problemchen mit dem Doppelbesteuerungsabkommen und der Later in Time Rule. Und den 899 natürlich jetzt als Druckmittel eingesetzt. Und ich glaube, ja, wie man sieht, es hat gewirkt. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht doch nicht gleich eingeknickt wäre. Aber gut, so ist es halt.
Also, wenn ich das richtig sehe, haben die Amerikaner Beat, Guilty, Book Minimum Tax und Support F und haben gesagt, also mehr braucht man nicht. Und ich glaube, als Rechtsanwender würde man auch denken, da könnte ja auch genügen. Und jetzt haben sich die G7 spektakulärerweise eben darauf verständigt, dass man sagt, dass die QDMTT für eben amerikanische Headquarters nicht gelten soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Da muss man natürlich im Anschluss unmittelbar, Eva hat das gerade schon in der Diskussion mit Pia angeführt, die Sinnfrage stellen, welche Daseinsberechtigung hat eigentlich dann Pillar 2 überhaupt noch? Eva hat so gefragt, Mensch, gibt's das in 3 Monaten überhaupt noch? Oder was muss sich eigentlich daran verändern, um in der Zukunft trotzdem, sagen wir mal, irgendwie ein Erfolg zu werden? Weil ich glaube, wenn wir jetzt sagen, die größte Volkswirtschaft der Welt ist nicht dabei, andere große Volkswirtschaften der Welt sind auch nicht dabei. Wir haben immerhin eine EU-Richtlinie, das ist super, die kriegen wir auch nicht so leicht weg. Aber wir haben einen irren administrativen Aufwand und zumindest für Deutschland wissen wir ja, es kommt gar nicht so viel Steuersubstrat oder Steueraufkommen dabei herum. Also die große Sinnfrage, die sich ja manchmal gar keiner so richtig traut zu stellen, finde ich, ist ja aber der Elefant im Raum. Mit der muss man sich auseinandersetzen, oder?
Genau, das ist genau der Punkt, mit der man sich vielleicht auch schon hätte eher auseinandersetzen sollen, weil es lief im Prinzip alles darauf hinaus. Also man hat diese Druckmittel, die von Seiten der Administration jetzt, damals waren es eher die Republikaner im Kongress, die hat man ja schon sehr lange im Spiel gehabt. Und ich glaube, man hat sich da immer so ein bisschen hinter dem Deckmantel der OECD und der internationalen Gremien halt, ich will nicht sagen versteckt, aber man wollte der Wahrheit nicht wirklich ins Gesicht sehen. Da spielen natürlich noch ganz andere politische Dinge eine Rolle, die sicherlich auch was mit der Daseinsberechtigung der einzelnen Gremien zu tun haben. Wir haben natürlich jetzt auch die Diskussion auf der EU, auf der UN-Ebene, was natürlich einen weiteren Druck auf die Frage der Daseinsberechtigung gerade der OECD ausübt. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster hinaus. Also ich meine, man hätte das vorhersehen können, man hätte da im Prinzip auch schon sich darauf einstellen müssen. Das Problem ist halt, auf der EU-Ebene brauchen wir jetzt wieder Einstimmigkeit. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir das weg? Ich habe gesehen, dass man sich vorgeschlagen hat, mit den derzeitigen Safe Harbors zu arbeiten, dass das unter Umständen eine Möglichkeit ist. Die Staaten, die nicht in der EU sind, und die es umgesetzt haben, die müssen dann natürlich gesetzliche Anpassungen vornehmen. Also man hätte es irgendwie vorhersehen können. Und ich glaube, die Sinnfrage, die ist nach wie vor berechtigt und die sollte man sich nach wie vor stellen, inwieweit das überhaupt noch Sinn macht, weil ich glaube, wenn die USA mit ihrem System eine separate Rolle einnehmen, die ja doch von den Regeln doch sehr unterschiedlich und sehr abweichend sind von den Regeln, die wir in der Mindestbesteuerung haben, gibt es wieder die Diskussion über Wettbewerb. Ich denke schon, dass die USA dann Wettbewerbsvorteil haben. Und da sollte man sich doch nochmal gründlich hinterfragen, ob man das so will oder nicht.
Vielleicht, ich hätte noch mal eine Frage an Nadja und Eva. Jetzt gehen da die G7 raus und sagen, ja, wir machen da was. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn Frau Yellen zur OECD gefahren ist und gesagt hat, ja, wir machen da mit, ja, und im Anschluss passiert in den USA gar nichts, ja. Und meine Sorge ist so ein bisschen, die G7 gehen jetzt raus und sagen, wir machen da was. Wie soll das eigentlich umgesetzt werden? Also jetzt irgendwie durchs Lesen der Richtlinie, ja, da können wir jetzt ganz lange lesen, wir sind ja alle unheimlich kreativ beim Lesen von Richtlinien, weil wir werden ja kurzfristig es nicht schaffen, die Richtlinie zu verändern. Und ich habe das so verstanden, dass die Amerikaner erwarten, dass da doch zeitnah dann auch was passiert, noch in diesem Jahr. Nadja, du bist ja da viel dichter dran. Hast du eine Idee, wie das gehen könnte?
Ja. Ich habe gehört, wie der Plan ist. Aber vielleicht erstmal vorneweg. Das eine ist ja schon mal, das ist G7, das ist nicht Inclusive Framework. Ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon vollbracht ist, Sandy, ob du da nähere Informationen hast, dass die anderen 137 oder 136 jetzt dem schon zugestimmt haben, weil in der Tat ist ja auch die ganz große Frage, was machen Indien und China, ne? Sagen die, ah ja, super, wenn ich eine nationale Ergänzungssteuer wie Guilty mit einem Global Blending habe, dann kann ich mich auf das gleiche Argument wie die Amerikaner stürzen und die haben sich ja jetzt in dem Prozess die letzten Monate auch schreiend still verhalten, sage ich mal, oder auffällig still. Mhm. Und das andere, sozusagen, wie soll es umgesetzt werden, ist meine Kenntnis, aber Eva und Sandy, ihr korrigiert mich gerne, dass das über die Safe Harbors geregelt werden soll, ne? Dass man das sozusagen über eine permanente Safe Harbor Regelung so in den Griff bekommt, dass alle das ein bisschen schlucken und es geht von Erleichterung der Erklärungspflichten bis diskutiert wird ja teilweise auch dieser Vorschlag, dass man zwischenzeitlich dann auch ein Global Blending anwendet oder irgendwelche Erklärungspflichten aussetzt bei einem Steuersatz von X%. Also das, was eigentlich schon ganz zu Beginn diskutiert wurde. Aber ich sag mal, die Ideen sind da so breit, dass man verlässlich sagen kann, entschieden ist da noch nichts.
Ich habe eben nur diese Sachen mit den Safe Harbor gehört, was jetzt erstmal grundsätzlich eine Möglichkeit ist, aber wenn man dann, ich könnte mir vorstellen, wenn man dann ins Detail schaut, dass es dann doch wieder schwierig wird.
Und gerade diese Details sind ja bei der Mindestbesteuerung das größte Problem. Ja, ich habe heute Morgen in einem anderen Podcast gehört, wo es eben auch um diese Einigung der G7 und 891 und 899 ging und so weiter. Und da hat man dafür plädiert, das doch radikal zu vereinfachen. Und das ist, wie sagte man dort so schön, eine politische Entscheidung und die muss dann auch eng politisch begleitet werden, weil wenn man da Fachbeamte loslässt, dann wird es eben am Ende nicht einfach, weil bei jeder Vereinfachung hat es natürlich irgendwo einen Schatten, den man nicht mehr ausleuchtet und der ist natürlich im Zweifel genau das Problem, was der Fachbeamte dann bekämpfen will. Das ist brutal spannend, glaube ich, zu beobachten und wie das weitergeht und mir fehlt die Fantasie, wo das in 50 weiteren Folgen stehen wird. Aber glaube ich, eins ist klar, es wird uns auch in der Zukunft noch beschäftigen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle auch den Andreas Maywald grüßen, der uns immer mit vielen Informationen direkt aus New York versorgt. Andreas, ganz lieben Dank dafür. Wir schätzen das ganz besonders. Und Sandy, wir werden auch dich wieder in Anspruch nehmen müssen, wenn die Entwicklungen so weitergehen, dass wir uns dazu wieder austauschen müssen. Da wirst du nicht vorgefeit sein und dann heißt es Welcome back to the podcast. Ja.
Da würde ich mich doch sehr freuen. Genau, weil ich finde die Entwicklungen auch wahnsinnig spannend und ich finde jetzt ist so viel Zucht drin, dass ich vielleicht ganz schnell und ganz radikal wieder was ändern wird. In welche Richtung mag ich jetzt nicht vorherzusehen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
Wir haben uns ja vorgenommen, mit jedem Gast so ungefähr eine Viertelstunde zu verbringen. Die sind hier in dem Fall mal wieder verflogen. Insofern, Sandy, danke, dass du bei uns warst.
Gerne, gerne.
Und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Und jetzt in der Folge, nicht abbrechen, liebe Zuhörer, können Sie zuhören, wie andere Hörer hoffentlich auf unseren AB gesprochen haben und die Zukunft deuten. Ich bin gespannt, was da rauskommt, was unsere Hörer annehmen, wie die nächste Zeit sich entwickeln wird. Also schalten Sie nicht ab, hören Sie durch bis zum Ende. Vielen Dank soweit.
Hallo an das Textquartett und an die Podcast-Hörer. Mein Name ist Markus Fischer, Referatsleiter beim Bundeszentralen für Stören und ich gratuliere zur 50. Podcast-Folge. Nach meiner Einschätzung befindet sich das internationale Störrecht in einem dynamischen Veränderungsprozess. So können die Implikationen der Digitalisierung, Wertschöpfungsprozesse, aber auch Betriebsprüfungen grundlegend verändern. Die Suche nach der geeignetsten Verrechnungspreismethode bleibt eine große Herausforderung. Es gibt daher noch viel Stoff für zukünftige Podcasts. Ich wünsche dem Textquartett immer ein richtiges Händchen für die Themenauswahl.
Hallo, hier ist Sinja Pfeiffer und der Alex Holzhofer von der Kleiber GmbH. Wir sind beide Fachberater für internationales Steuerrecht und wollen natürlich herzlich gratulieren zum Jubiläum. Also wir glauben, dass die KI in Zukunft die Verrechnungspreise macht und dann sitzt der Sachbearbeiter nur noch höflich daneben und sagt, darf ich nochmal prüfen?
Und die Wegzugssteuer wird dann übrigens automatisch mit dem Koffer berechnet. Je schwerer der Kofferraum, desto höher die Bewertung der Anteile. Und wer auswandert, muss vorher ein Escape Room selbst nutzen bestehen. Kurzum, die Zukunft wird digital und komplett, aber hoffentlich mit genauso viel Humor, wie wir auch bei euch immer im Podcast haben. Na, macht weiter so.
Genau, bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Mehr Autokratien, weniger Tax Compliance und dadurch mehr Wettbewerb und auch zunehmende Komplexität im internationalen Steuerrecht. Also es wird nicht langweilig. Das ist jetzt vielleicht eher das Worst-Case-Szenario für die Zukunftsaussicht. Und da noch kurz Zeit ist. Vielen, vielen Dank für die super spannenden inhaltlichen Folgen. 50 Stück, Wahnsinn und alle super unterhaltsam. Einfach weiter so. Und ganz liebe Grüße, insbesondere an Eva. Viele Grüße von Manuela Kohl. Bis dann. Ciao.
100 Grad PwC. Ja, wie geht's weiter mit dem internationalen Steuerrecht? Also ich glaube, dass die OECD-Mindeststeuer und die US-Mindeststeuer in irgendeiner Form koexistieren werden. Wie genau, schauen wir mal. Und die sonstigen internationalen Vorschriften zur Missbrauchsvermeidung werden sich drumherum gruppieren. Also es wird vielleicht noch etwas an der einen oder anderen Stelle dekluttert. Aber die großen Linien werden bleiben, insbesondere die Mindeststeuer wird wohl bleiben, wird permanent vereinfacht. Ob das dann am Ende einfacher wird, wird sich noch zeigen. Aber ansonsten wird es so weitergehen und man muss sich durch den Dschungel der Vorschriften, die grenzüberschreitende Sachverhalte regeln, weiterhin durchkämpfen. Viel Spaß dabei!
Thomas Enke, ich gehe davon aus, dass im internationalen Steuerrecht auch die nächsten Jahre vieles im Fluss bleibt. Man hat allerdings bislang ja den Eindruck, dass der Fluss teilweise auch über die Ufer tritt und vieles mit sich reißt. Und damit am Ende nicht nur Chaos übrig bleibt, sollte man sich meines Erachtens wieder auf die Grundprinzipien besinnen. Und ganz im Sinne der Kölner Schule würde ich mir also eine verlässliche internationale Steuerrechtsordnung wünschen. Und zu dieser Ordnung könnten dann zukünftig hoffentlich auch im internationalen Steuerrecht vermehrt auch die Menschen- und Grundrechte der Steuerpflichtigen beitragen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch.
Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Das ist eine großartige Leistung und ich freue mich schon sehr auf die weiteren 50 oder noch mehr in der Zukunft. Ich muss euch sagen, eure Themen sind super spannend, Gäste immer toll und die Fragen sind äußerst interessant. Und das ist für mich so eine großartige Mischung aus Wissen, Unterhaltung und Inspiration. Also weiter so. Zu der Frage, wie es im internationalen Steuerrecht weitergeht. Meiner Meinung nach bleibt es unverändert noch hochdynamisches und manchmal fast wie ein Action-Movie wirkendes Feld. Es passieren ständig unerwartete Veränderungen auf globaler Ebene, gleich politisch betrieben, die Steuerlandschaft erheblich beeinflussen. Aber dennoch, ich bin optimistisch, dass sich in der Zukunft mehr Harmonisierung und Vereinheitlichung durchsetzen werden. Weniger Bürokratie, mehr Klarheit, das ist das, was ich mir wünsche. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Folgen, freue mich schon sehr darauf, weiterhin mit Vergnügen und großem Interesse eure Diskussion zu hören. Liebe Grüße, Patricia. Ciao.
Ja, wie geht es weiter mit dem internationalen Steuerrecht? Mein Name ist Florian Hase, ich komme aus Hamburg. Und wenn ich jetzt ein Hamburger Statement abgeben müsste, dann wäre das sicherlich sehr höflich und ausgewogen. Aber nachdem ich aus Berlin komme, sage ich es frei heraus. Erstens, die Staaten des globalen Südens werden weiter gegen die OECD kämpfen. Zweitens, wir werden einen Rückfall in die Unilateralität in vielen Bereichen erleben, vor allem bei den Digitalsteuern. Drittens, die Tax Certainty, wenn es sie denn je gab, wird leiden. Und viertens, guter Rat wird teuer bleiben, trotz KI.
Hallo, liebes Tax Quartett. Hier ist Andreas Maywald aus New York. Ich hatte erst vor einiger Zeit die Gelegenheit, bei euch zu Gast zu sein. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch kurz mein Statement abzugeben. Wie geht es also weiter im internationalen Steuerrecht? Wenn ich ehrlich bin, wenn ich eine Antwort hätte, wären wir, glaube ich, schon viel weiter. Ich habe vielmehr noch ganz, ganz viele andere Fragen. Also es wird, glaube ich, erstmal davon abhängen, G7, 899, UN, was passiert bis November? Wird sich die OECD auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können? Und dann werden wir weitersehen. Also es bleibt, glaube ich, spannend. Und nie war internationales Steuerrecht und internationale Steuerpolitik so spannend wie heute. So, das war's dann. Und ja, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Danke.
Hallo, Katharina Schlücke hier. Der Blick in meine steuerliche Glaskugel sagt, wir werden erkennen, dass ein fairer Steuerwettbewerb zwischen den Staaten durchaus auch etwas Positives haben kann. Die steuerliche Kultur wird sich von einer Kultur der Missgunst und des Misstrauens in eine Kultur des Vertrauens und Supports verwandeln und finale Verluste werden final abziehbar werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tschüss!
Hi zusammen, hier ist Matthias Olgis von KMSZ. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge vom Textquartett. Mensch, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie ihr den Steuerpodcast-Markt rockt. Ganz herzliche Gratulation. Ich höre immer wieder gerne rein und kann mich noch sehr gut erinnern, als ich selbst Gast in einer eurer Folge sein durfte. Wir haben uns über das VAT E-Commerce Package unterhalten. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, schon ein bisschen her. Ja, und was ändert sich im internationalen Steuerrecht? Ich habe da die Umsatzsteuerbrille auf und sehe da viele Themen rund um digitale Geschäftsmodelle, Plattformwirtschaft, Dienstleistungen rücken in den Fokus, genau wie Umsätze über Social Media Plattformen. Ich meine, allgemein im E-Commerce wird auch zukünftig die Musik spielen. Und das wird uns Umsatzsteuerberater weiterhin gut beschäftigen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Textquartett. Bleibt weiterhin so jung und dynamisch. Das tut der Steuerwelt richtig gut. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören oder sehen. Alles Gute und viele Grüße aus Düsseldorf. Euer Matthias. Ciao.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.